Die Halbstunde der Wahrheit.
Die Halbstunde der Wahrheit.
Das Thema unseres Podcasts ist ja das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Und ein ganz aktueller Anlass ist ja der Terroranschlag, der in Wien erschüttert hat. Und in diesem Umfeld haben wir sehr vieles gesehen, über das wir heute hier sprechen, nämlich wie verhalten sich Medien in so einer Situation, wie verhält sich die Politik, wie verhalten sich politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Verhältnis zueinander. Und da haben wir tatsächlich einiges erlebt, das hier für unser Thema besonders relevant ist.
Naja, es hat sich ja diese öffentliche Diskussion um die Weitergabe von Videos zu einem richtigen Tsunami gegen die Fellner Medien entwickelt, worüber ich persönlich sehr glücklich bin, weil endlich in Frage gestellt wird, ob man wirklich alles, was man kann, auch öffentlich erzählen muss. Zweitens bin ich sehr dankbar, dass endlich darüber gesprochen wird, wie die Politik solche Boulevardmedien und solche Voyeure auch finanziell unterstützt und ob man diese Förderung, wie wir ja auch schon in einer unserer letzten Folgen besprochen haben, nicht neu aufstellen müsste.
Es war ja gleich die Forderung da, die Politik soll jetzt alle Inserate und sonstige Unterstützung quasi für diese Medien entziehen.
Das stimmt. Aber bevor wir zum Bashing auf die Fellners kommen, und das kann man nicht genug tun, muss man schon auch über uns als Bürgerinnen und Bürger sprechen und wieder einmal die Frage stellen, warum gibt es denn überhaupt diese Videos? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man sterbende Menschen filmt? Ist das sinnvoll oder war das wirklich bei allen jenen, die da Videos aufgenommen haben, nur der Drang der Polizei zu helfen, damit sie später den Täter identifizieren kann?
Ich fürchte fast nicht. Aber ich glaube, es ist auch verständlich, wenn man über SMS, über ORF.at oder welches Medien auch immer die Meldung bekommt, es gibt einen Anschlag in Wien, dass man ein unglaubliches Informationsbedürfnis hat, das man sehr schnell befriedigen möchte. Und dazu schaltet man seinen Fernseher ein, schaltet sein Handy ein, schaltet soziale Medien ein und ist ganz gierig darauf zu erfahren, was ist los. Und die Situation war ja tatsächlich nicht nur in den ersten Minuten, sondern fast in den ersten Stunden so, dass niemand so recht wusste, was ist da tatsächlich passiert. Und jeder war ja ganz neugierig darauf zu erfahren, was ist passiert, wer ist dabei umgekommen, gibt es ein oder mehrere Attentäter, sind die noch unterwegs, bin ich in Angst, bin ich in Gefahr. Das sind alles Dinge, die uns ja in Wirklichkeit an diesem Abend nicht nur wenige Minuten, sondern wahrscheinlich sogar 2 Stunden bewegt haben.
Und es hat sich wieder gezeigt, wie wirklich das, was über die Medien transportiert wird, auch in unserem Leben stattfindet. Obwohl wir gar nicht alle im Bermuda-Dreieck waren, haben wir uns gefühlt, als wären wir alle dort.
Wir kennen jeden Platz, um den es da geht. Wir kennen die Stiegen, von denen die Rede war. Wir kennen die Kirche, vor der Menschen getötet worden sind. Also wir haben die Bilder sehr klar im Kopf. Ich selber wohne in der Nähe des Naschmarkts. Und als es dann hieß, es gibt jetzt eine Geiselnahme und eine Entführung, das hat sich ja dann wenig später schon als falsch erwiesen, auf der Maria-Hilfer-Straße habe ich mir gedacht, das ist nur wenige Minuten von mir zu Fuß entfernt. Und da kommt es einem dann wirklich ganz anders, nämlich sehr nahe. Und da fühlt man sich dann tatsächlich eigentlich mittendrin.
Jetzt gibt es ja im Umgang mit solchen Katastrophen und solchen Gewalttaten schon Best Practice aus anderen Ländern. Vielleicht darf ich da kurz berichten von den Erfahrungswerten, die man aus Deutschland auch hätte übernehmen können, um der Sache ein bisschen weniger Aufgeregtheit zu geben. Da war in München dieses schreckliche Attentat im Olympia-Einkaufszentrum. Und damals wurde dort so agiert wie in Wien vor ein paar Tagen. Damals hat man live vor Ort geschaltet zu Reporterinnen und zu Reportern und man hat Videos eingespielt, deren Quelle nicht ganz eindeutig war, beziehungsweise von denen man auch nicht sagen konnte, wer da im Bild ist. Und das hat 2 Dinge zur Folge gehabt. Eine ungemeine Aufgeregtheit in ganz München, eine panikartige Atmosphäre in der Bevölkerung und eine völlige Verunsicherung, wem kann ich vertrauen, was ist überhaupt passiert und wer sagt das Richtige. Dann hat sich die ARD zusammengesetzt nach diesen Erfahrungen und hat beschlossen, bei einem nächsten, leider zu erwartenden Fall dieser Art, wollen wir es anders machen. Da werden wir erstens nur mehr Quellen ins Programm nehmen aus den sozialen Medien, die von der Polizei autorisiert sind. Das heißt, nur mehr Tweets und Botschaften oder gar Videos, die von der Polizei und dem Innenministerium veröffentlicht werden. Zweitens wurden Erklärfilme vorbereitet. Erklärfilme über das Wesen eines Amoklaufs, über den islamistischen Terror, über Persönlichkeiten, die dahinter stehen könnten. Und damit hilft ein Medium dann, der Bevölkerung Sicherheit zu finden, weil es das Angebot auf Antworten und Erklärungen bietet und es verstärkt nicht die Unsicherheit.
Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung jetzt auch für die Politik. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Als erstes natürlich der Innenminister, der dafür auch zuständig ist sozusagen für so einen Anlass. Der muss vor die Medien treten und mal sagen, worum es geht. Muss einerseits beruhigen, aber andererseits aber auch tatsächlich umfassend Informationen geben. Und das widerspricht einander teilweise. Vor allem, wenn eine Ermittlung noch im Laufen ist, wie das ja der Fall war, über Stunden. Und also das ist durchaus eine Herausforderung für die Politik, für einen Vertreter oder eine Vertreterin des Innenministeriums. Ich finde, die haben das am Anfang sehr gut gemacht. Also man muss sagen, ich fand das angemessen, sowohl im Ton als auch im Inhalt. Das ist auch die große Herausforderung. Gerade dann am zweiten, dritten Tag hat man dann schon gemerkt, jetzt kommen auch wieder die innenpolitischen Dinge durch. Da wurde dann relativ schnell einmal die Schuld zugewiesen, dass die Justiz hier versagt hat. Teilweise aber auch Organisationen aus dem eigenen Haus, wie das BVD. Also dieses Blaming-Spiel hat da relativ rasch begonnen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich finde, dass die Politik hier gut umgegangen ist und auch dieser Schulterschluss, die Solidarität auch mit den anderen Parteien auch ganz gut funktioniert hat.
Ich glaube, dass da am Tag nach dem Attentat wirklich exemplarisch gute Arbeit geleistet worden ist. Im Zusammenspiel zwischen politischen Verantwortungsträgern, leider waren es eigentlich nur Männer und keine Frauen in den relevanten Ministerien, aber abgesehen von dieser Petitesse, über die man erst heute wieder reden kann, nachdem ein paar Tage vergangen sind, und den Medien. Am zweiten Tag wurde wirklich in bester Art und Weise versucht klarzumachen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelt und nicht um eine Veranstaltung irgendeiner Glaubensgemeinschaft gegen eine andere Glaubensrichtung. Es wurde klargemacht, dass das Gedenken selbst für den Täter stattzufinden hat, weil auch der ein verirrter Mensch war. Es wurde in bester Form versucht, Hoffnung zu geben, dass man das überwinden kann. Das ist am ersten Abend leider nicht so toll durchgeführt worden, finde ich, weil da haben selbst Qualitätsmedien wie der Kurier oder der Falter sich auf die Vervielfältigung von Gerüchten eingelassen. Und da müssen wir einfach die Lust und die Geilheit auf dieses Gefühl, der Erste zu sein, der was sagen kann, ja, da müssen wir uns mehr zurückhalten, wir Pressemenschen.
Ja, auch wenn es schwierig ist, gerade in so einer Situation, wo alle was wissen wollen, also wo das Bedürfnis groß ist. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Politik insofern wichtig ist, weil es geht nach so einem Ereignis sehr schnell um die Deutungshoheit. Das heißt, wer ist der Erste oder die Erste, die draußen ist mit einer Interpretation der Ereignisse und wer gibt damit auch den Spin in der Geschichte? Wenn ich sehr schnell sage, das ist eine religiös motivierte Geschichte, habe ich in den nächsten Tagen eine politische Debatte über den Einfluss von Religion in der Gesellschaft. Wenn ich das versuche, eher in die ethnische Ecke zu bringen oder wenn ich versuche, das Thema Justiz, Bewährungshilfe und all diese Dinge und Reintegration zu bringen, habe ich dort wieder eine politische Debatte. Also das ist die politische Verlockung, das Thema sehr schnell in eine Richtung zu bringen, die mir als politische Partei, als politische Kraft sozusagen, als Person auch in die Hände spielt. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Abwägung, wie sehr man hier verantwortungsvoll umgeht und trotzdem aber auch Dinge klar macht und notwendige Themen anspricht.
Du hast da ja schon so viel jetzt auch wieder an Stichworten geboten, die auffällig waren. An diesem ersten Tag nach dem Attentat haben der Bundeskanzler Kurz und auch der Innenminister Nehammer bemerkenswerte und für die ÖVP unserer Tage untypische Ansprachen gehalten. Es waren sehr würdige Worte, es waren Worte der Versöhnung.
Und war sehr schnell auch von Vielfalt, von Freiheit, von Toleranz die Rede. Also ich fand es auch angemessen
und passend. Wir hatten auch das Glück, dass zwei Lebensretter mit türkischem Migrationshintergrund die Lebensretter waren und eben keine, was auch immer ein richtiger Österreicher ist, Österreicher. Aber sag Ferri, hätte es diese bemerkenswerten Reden von den beiden doch sonst rechts der Mitte stehenden Politikern auch geben können, wenn es noch eine türkis-blaue Regierung gegeben hätte? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass natürlich ein Innenminister, der für die FPÖ in der Regierung sitzt, hier vermutlich andere Worte findet. Und insofern war ich da auch ganz dankbar, dass diese Konstellation jetzt so war, wie sie war. Ich glaube, gerade der französische Präsident Macron zeigt, wie sensibel und wie wichtig der richtige Ton in solchen Situationen ist. Frankreich und Paris ist ja noch viel mehr betroffen von Terroranschlägen, nicht nur in jüngster Zeit. Und Macron ist, glaube ich, war nicht zufällig der erste ausländische Regierungsvertreter, der sich zu Wort gemeldet hat zu den Ereignissen in Wien. Er hat dann relativ schnell die österreichische Botschaft in Paris besucht, hat sich dort ins Kondolenzbuch eingetragen, hat das über soziale Medien auch entsprechend verbreitet, mehr oder weniger überraschend und zufällig. Aber er hat auch hier Signale ausgesendet. Und das zeigt, wie wichtig auch Symbolik ist. Es ist von großer Bedeutung, wer sich zu Wort meldet, mit welchen Formulierungen, mit welchen Worten sich diese Person zu Wort meldet. Es ist bedeutend, ob ein Regierungsvertreter ein Kreuz macht vor einem Kranz oder nicht. Es ist der Hintergrund bedeutend. Das sind alles Dinge, die Symbole sind, die aber gerade in solchen Situationen, die emotional sind, wo Menschen auch Orientierung suchen, wo Menschen auch versuchen, Dinge einzuordnen, von enormer Bedeutung sind.
Haben die Politikerinnen und Politiker da eigentlich Spin-Doktoren, die ihnen dann Rat geben? Oder fallen sie in solchen Augenblicken dann doch auf ihre wirkliche, ehrliche, authentische Persönlichkeit zurück?
Ich glaube, dass beides der Fall ist. Natürlich haben alle Politikerinnen und Politiker Berater um sich, insbesondere Kommunikationsberater, die Hinweise geben quasi eben genau zu diesen Dingen. Wie spreche ich was an über die Tonalität, über den Zeitpunkt, über den Hintergrund? Aber ich glaube, bei so dramatischen Einschnitten, bei solchen dramatischen Ereignissen wie ein Terroranschlag, kommt auch viel aus der Emotion heraus. Und das finde ich auch gut so. Politiker, Politikerinnen sind ja Menschen, die auch ihre Emotionen haben, die sehr aufpassen müssen, wie sie mit diesen Emotionen umgehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man da das Menscheln sieht, dass man auch den Menschen hinter einem Minister oder einer Ministerin sieht. Und gerade in solchen Situationen finde ich es auch wichtig, wenn ich merke, ich werde nicht regiert von Robotern und von Spin-Doktoren, sondern von echten Menschen.
Und diese echten Menschen und auch das kompetente Auftreten in besonderen Momenten, das hat auch der Presserat am Montagabend, wo dieses Unglück geschehen ist, gezeigt. Durch einen Tweet, in dem auf die Flut von Videos in den sozialen Medien und in den Plattformen hingewiesen wurde. Und dadurch kam dann eben die Sensibilität ins Rollen, dass es sich um Menschen handelt und um kein Computerspiel, dem wir da folgen. Und diese Zivilcourage, die da der Alexander Wazilek und der Presserat gezeigt haben, in Momenten der Neugierde, in Momenten des Voyeurismus, auch an etwas zu denken, was ein übergeordneter Wert ist, nämlich die Intimsphäre und die Persönlichkeitsrechte der Einzelnen und nicht nur das Informationsbedürfnis der Gesellschaft zu befriedigen, das war schon sehr bemerkenswert und wir leben in einer Gesellschaft, wo das auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Der österreichische Presserat. Der Presserat ist die Selbstregulierungseinrichtung der österreichischen Print- und Online-Medien. Er wird getragen von den Journalisten- und Verlegerverbänden des Landes, in denen wiederum die Medienhäuser organisiert sind. Einrichtungen wie diese gibt es in vielen demokratischen Ländern Europas und weltweit. Die Hauptaufgabe einer solchen Institution ist die Förderung der Pressefreiheit und die Verantwortung der Medien im Umgang mit Informationen und deren Verbreitung zu überwachen, Regeln für gutes journalistisches Handeln bereitzustellen und, wenn nötig, kann der Presserat auch sanktionieren. Dafür gibt es ein eigenes Beschwerdeverfahren. Wenn LeserInnen der Meinung sind, dass ein Medium gegen den Ehrenkodex des Presserates verstößt, können sie diesen potenziellen Verstoß beim Presserat melden, welcher dann darüber berät und entscheidet. Allerdings unterwerfen sich nicht alle Medien in Österreich dem Presserat. Die meisten Beschwerden erhielten in den vergangenen Jahren die Kronenzeitung und ö24.at. Über 1.500 Beschwerden und damit so viele wie noch nie bei einem einzigen Anlassfall gingen am 2. November 2020 ein. In der Nacht des Anschlags in der Wiener Innenstadt. Ö24.at und Krone.at hatten Handyvideos des Anschlags, der Ermordeten sowie der Tatorte während und nach dem Anschlag teilweise unkommentiert ausgestrahlt bzw. auf ihren Websites veröffentlicht. Wolfgang Fellner, Herausgeber von Österreich und Ö24 dazu: Das ist ein Terroranschlag. Ich glaube schon, dass es zum Verständnis des Terroranschlags dazugehört, wie der Todesschütze agiert hat. Mehrere Unternehmen stellten daraufhin ihre Inseratenschaltungen bei Ö24 und Krone.at ein.
Gerade in solchen Extremsituationen bekommen Werte die größte Bedeutung. Nicht nur, wenn Werte angegriffen werden, wie eben unsere Freiheit und die Vielfalt, die Toleranz, die wir in unserer Gesellschaft leben, sondern auch die Werte, wie wir damit umgehen, womit wir beim Thema Medienethik und politischer Ethik sind. Also Werte sind ja dazu da, genau in kritischen, in herausfordernden Situationen Halt zu geben und Orientierung zu geben und Standards zu setzen. Wann, wenn nicht jetzt sozusagen, sind Werte wichtig?
Da muss man dann auch gleich wieder ein nächstes Lehrbeispiel für die Schulbücher der nächsten Jahrzehnte beobachten oder vermerken. Der Herr Innenminister hat sich dann eben doch irgendwie hinreißen lassen, dem Justizministerium eine Watschen zu geben, dass der Attentäter zu früh entlassen wurde. Auch der Bundeskanzler hat sich dann hinreißen lassen, sogar zu sagen, dass das Attentat verhindert hätte werden können, wenn er länger im Gefängnis gesessen wäre.
Was ja insofern, glaube ich, faktisch schon zu widerlegen ist, weil selbst wenn der Attentäter seine Haftstrafe zu Ende abgesessen hätte, wäre er früher entlassen worden.
Und es ist insofern auch eine Halbwahrheit, weil ja die Kontrolle über einen möglicherweise noch gefährlichen Menschen in der Bewährungszeit und mit den Deeskalationsprogrammen viel besser gelingen kann, als wenn jemand eine Strafe zur Gänze abgesessen hat.
Klar, aber natürlich in der Emotion, auch ich sage jetzt einmal, würde ich jetzt in dieser Emotion eine Befragung in der Bevölkerung machen, hätte ich wahrscheinlich eine Riesenunterstützung dafür zu sagen, lebenslang muss lebenslang sein oder Haftstrafen müssen bis zum letzten Tag ausgeschöpft werden. Weil das eine einfache Lösung ist und eine einfache Antwort befriedigt eben auch ein Bedürfnis. Und gerade in so einer emotionalen Situation sind halt differenzierte Antworten, differenzierte Auseinandersetzungen schwierig.
Glaubst du nicht, dass in den Kreisen, zum Beispiel rund um den Bundeskanzler und den Innenminister, auch darüber gesprochen wurde, verflixt, das ist ein Mensch, der ist in Österreich geboren, der ist hier aufgewachsen, der ist bei uns sozialisiert und trotzdem ist das passiert. Müssen wir nicht an so einem Tag darauf hinweisen, dass das nicht nur die Verantwortung des IS ist?
Nein, natürlich ist es eine Integrationsaufgabe und damit wieder eine politische Aufgabe, aber auch eine Medienaufgabe, wie wir eben damit umgehen, auch in der jetzigen Situation. Ich glaube ja, dass das Ziel des Terrors ist ja, Gesellschaft zu spalten, dafür zu sorgen, dass jetzt sich ein Hass gegen eine Bevölkerungsgruppe aufbaut, um damit belegen zu können, wie wichtig der Terrorismus ist. Davon lebt diese Terrorgruppe und diese Terrororganisation. Dem dürfen wir nicht in die Falle gehen. Aber das erfordert eine differenzierte Diskussion, eine deemotionalisierte Diskussion, eine deeskalierende Diskussion. Und das ist halt ein Prozess, der wieder dann über viele Wochen und Monate geht. Eine Aufgabe für die Medien, genauso wie für die Politik. Aber dass das gerade für die Medien wahrscheinlich eine Gratwanderung ist, fand ich dann ganz interessant wiedergespiegelt in einem Interview, das der Armin Wolf mit dem Innenminister geführt hat, wo er dann dem Innenminister doch sehr kritische Fragen gestellt hat. Ich glaube, es waren 2 Tage nach dem Attentat. Man hat dem Innenminister angesehen, dass er noch immer schwerst sozusagen unter der Verantwortung, in denen er die letzten 48 Stunden gestanden ist, steht. Und der Journalist ihm aber recht kritische Fragen gestellt hat und man gemerkt hat, der tut sich jetzt schwer, darauf noch sachlich zu antworten und eigentlich nicht zu sagen, lass mich jetzt in Ruhe mit deinen mühsamen Fragen. Und trotzdem hat aber dann der Armin Wolf am Schluss dann noch sein sehr kritisches Interview abgeschlossen, mit einer Art Anteilnahme, die er dem Innenminister ausgesprochen hat, im Sinn von, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben in dieser sehr schwierigen, herausfordernden Phase für Sie und trotz aller Belastung und ich wünsche Ihnen alles Gute. Das fand ich eine interessante Gratwanderung, die ein Journalist hier macht. Einerseits seiner journalistischen, kritischen Aufgabe nachzukommen und andererseits aber auch ein gewisses Mitgefühl für seinen Gesprächspartner hier zum Ausdruck zu bringen.
Und da sind wir natürlich wieder bei diesem Wechselspiel von Politik und Journalismus, weil wir sind dazu da, doppelt zu checken, zu rechecken und eine Sache nicht sofort zu veröffentlichen. Das war am ersten Abend nicht immer der Fall. Das ist uns nicht gut gelungen. Dann aber müssen wir uns nicht sozusagen dem Diktat der vorgefassten Idee, dass man alles wieder gut machen muss um jeden Preis und vielleicht sogar totschweigen sollte, fügen. Wir müssen dann erst recht wieder diese unangenehmen Fragen stellen, wie sie sich ja jetzt rund um diese Vorgeschichte zu dem Attentäter und mögliche Hinweise, die es bereits gab, zu seiner neuerlichen Absicht, kriminelle Taten zu setzen, das müssen wir einfach fragen.
Natürlich. Die Frage ist ja nur, ob man diese kritische Frage nicht eigentlich von Beginn an stellen muss. Aber jeder würde wahrscheinlich in der ersten Stunde nach einem Attentat es absurd finden, wenn der Journalist jetzt dem Innenminister kritische Fragen stellen würde. In der ersten Stunde geht es ja wohl wahrscheinlich nur darum, mal zu klären, was ist passiert und was kann man jetzt tun. Da geht es ja tatsächlich eher um Zusammenhalt, um Sicherheit geben und all diese Dinge. Die Frage ist, ist das Aufgabe der Medien. Ja, spielen da nicht die Medien dann quasi die Rolle der Politik mit? Ich würde aus politischer Sicht mir das von den Medien erwarten. Und die Medien, glaube ich, haben aber dann manchmal den Druck zu sagen, aber wir müssen jetzt kritisch sein. Vielleicht auch quasi einfach um der Kritik willen.
Ich glaube, da kann man schon unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichen Medien. Die haben definitiv hier die Linie des Staates zu begleiten. Sie müssen für Ruhe sorgen, sie müssen für Information sorgen. Es wurde ja auch die Bevölkerung aufgerufen, sich zu informieren. Weil wenn über einem die Hubschrauber kreisen, dann ist man halt einmal nervös und denkt sich, ist jetzt die mögliche flüchtige Attentäterin oder der flüchtige Attentäter in meiner Nachbarschaft. Also das heißt, das ist schon wichtig, dass da der öffentlich-rechtliche Rundfunk das tut, was der Staat sozusagen und die Polizei weitergibt.
Aber heißt das dann auch, um Informationen zu unterschlagen?
Nein, das heißt
aber dann sind wir genau nicht bei dem Thema, bringe ich ein Video über so einen Anschlag oder nicht?
Ja, aber dieses Video, da gibt es eben in der Demokratie ein höheres Recht. Und zwar ist das Recht des Einzelnen und das Recht der Angehörigen. Und bei aller Informationsnotwendigkeit bleibt die Würde dieser ermordeten Person, die da im Bild ist, die Würde der Verwandten, die mit ansehen müssen, dass auf ihren geliebten Menschen noch einmal geschossen wird, obwohl der schon am Boden liegt. Das reicht, wenn ich das erzähle. Das muss ich wirklich nicht auch noch im Bewegtbild transportieren. Und hier kommen wir zu dieser Lehre, die wir aus dem Ganzen ziehen müssen. Wir dürfen Medien wie jene, die diese Videos geteilt haben und diese Videos in Dauerschleife gespielt haben, die dürfen wir nicht mit Mitteln aus öffentlicher Hand unterstützen. Das gilt sowohl für die übrigens technischen Dienstleister in den sozialen Medien, die damit ja wieder irrsinnig profitiert haben, also unsere altbekannten Feinde aus Silicon Valley. Und das gilt noch mehr für jene, die sich Journalistinnen und Journalisten nennen und unglaubliche Förderungen bekommen, zum Beispiel durch eine Aktion wie Schau auf mich, schau auf dich, wo die Regierung über das Rote Kreuz an OE24, an Österreich mit Inseraten Geld buttert und Geld buttert und Geld buttert und die sich an keine ethischen Regeln halten.
Also die Frage, ob unsere Kolleginnen und Kollegen im Silicon Valley Feinde sind, das kann man natürlich auch nochmal extra diskutieren. Ich glaube, dass manche Medien sie als solche empfinden, manche Medien machen mit denen aber auch ein ganz gutes Geschäft. Sie nützen und sie voneinander profitieren lassen. Aber die Frage ist tatsächlich, ob das Aufgabe der Politik wiederum ist, hier zu unterscheiden und Medien zu beurteilen. Die Medien finde ich gut und die Medien finde ich nicht gut. Das würden ja Medien sich auch wieder verbieten, dass hier die Politik in eine Beurteilung kommt, welche Medien ihnen gefällt und welche nicht. Weil das hieße dann im Endeffekt, nur die Medien sind gut, die das machen, was die Politik will.
Aber da gibt es ja einen wunderbaren dritten Weg. Da gibt es eben die freiwillige Selbstkontrolle, wie sie der Presserat für Printmedien bereits verkörpert. Der Presserat ist eine Einrichtung, die nicht staatlich strukturiert ist, sondern von den Verlagen und den Publizisten selber finanziert und ermöglicht wird und wo ein Manifest formuliert worden ist, was ist ethisch integrer Journalismus. Und ich finde, nur diese Medien, die sich diesen ethischen Regeln unterwerfen, die freiwillig in der von ihnen geschaffenen Selbstkontrolle Mitglied sind, sollten auch Anrecht auf öffentliche Gelder kriegen. Und das Gleiche, was es im Presserat für die Printmedien gibt, sollte es in einer ähnlichen Form für Bewegtbild geben. Es gibt eine ähnliche Einrichtung, das ist die Com Austria, das ist aber eine Behörde. Und wir als ehemals in der politischen Alltagstätigkeit verhafteten Menschen brauche ich dir nicht zu erklären, wie schwierig es der Umgang mit einer Behörde ist. Da kriegst du irgendwelche Resultate dann Jahre später, wenn niemand mehr weiß, worum es eigentlich geht. Der Presserat, der ist jetzt aktiv rund um den Anschlag. Und der hat in der Minute gesagt, da geht es auch um was anderes. Und war keine staatliche Zensureinrichtung.
Aber ist auch eine freiwillige Selbstverpflichtung und in dem Sinn auch die Entscheidung jedes einzelnen Mediums, ob ich mich dem unterwerfen will oder nicht. Insofern auch die Frage, ob Politik darauf referenzieren kann und darf. Aber das ist eben ein gutes Beispiel dafür, für genau dieses Spannungsverhältnis. Aber ich glaube, was wir abschließend wahrscheinlich sagen können, was sicher, warum dieses Beispiel so wichtig ist oder ein so gutes Beispiel ist für das Spannungsfeld zwischen Politik und Medien, weil es hier tatsächlich um sehr viele ethische Fragen geht und Wertefragen. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich die nächsten Jahre noch genug Stoff haben, uns sowohl in der Medienbranche als auch in der Politik damit zu beschäftigen, wie man angemessen mit solchen Anlässen umgeht und was wir tun müssen, um für solche Situationen noch besser gewappnet zu sein.
Und alles in allem hat es relativ gut funktioniert. Alles in allem haben sich Politik und Journalistinnen und Journalisten bemüht, mit der nötigen Distanz und gleichzeitig mit der uns allen tief ins Herz eingebrannten Empathie für die Opfer damit umzugehen. Wir können eigentlich Kraft aus diesem Ereignis schöpfen. Wir können natürlich weiterlernen, wir können Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, dass wir alle bemerkt haben, wie eng Medien inzwischen mit unserem Alltag zusammenhängen und dass das bei Gott nicht nur Freizeitgestaltung ist, sondern sogar Leben retten kann.
Das kann man auf jeden Fall für die ersten Tage sagen und wir hoffen, dass das auch so bleibt.
Danke, Ferri. Bis zum nächsten
Danke,
Mal.
Danke, Gott.
Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsom.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.